Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International, dem Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Im Studio ist für Sie Markéta Kachlíková. Heute haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Vor 20 Jahren, am 1. Mai 2004, ist Tschechien der Europäischen Union beigetreten. Damals wurde der Beitritt unter anderem im Dreiländereck zwischen Tschechien, Deutschland und Polen gefeiert. Auf dem Festgelände am Ufer der Neiße findet am kommenden Wochenende das sogenannte Europafest statt. Wir laden Sie dazu in unserem ersten Beitrag ein. Danach geht es um den Zustand der tschechischen Wälder. Wissenschaftler hierzulande haben untersucht, welche Baumarten wie stark beschädigt sind und legen einen Bericht dazu vor. Und nach dem Tagesecho melden wir uns mit einer weiteren Folge unserer Serie, in der wir uns auf den Spuren von Franz Kafka begeben. Heute machen wir einen Spaziergang durch Prag. Bleiben Sie also dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Die Verbesserung der Bedingungen im Ausland ist nicht nur ein Ausdruck guten Willens der Tschechischen Republik, sondern auch eine Investition in die eigene Sicherheit und den eigenen Wohlstand. Das sagte Außenminister Jan Lipavský am Donnerstag bei der Eröffnung des Nationalen Entwicklungstags. Staatspräsident Petr Pavel betonte in seiner Eröffnungsrede, die Tschechen hätten in den Spendensammlungen bewiesen, dass ihnen die Hilfe für andere Menschen nicht gleichgültig sei. Erinnert an die Hilfe für die Ukraine, insbesondere für ukrainische Geflüchtete, die in Tschechien leben. Die Solidaritätswelle sei außerordentlich groß gewesen, so Pavel. Lipavský zufolge ist Tschechien imstande, die europäische Entwicklungspolitik immer stärker zu beeinflussen. Das Ziel des Nationalen Entwicklungstags ist es, laut dem Außenminister, alle Akteure, die sich an der Hilfe beteiligen, staatliche Institutionen sowie Organisationen, die die Projekte im Ausland umsetzen, an einen Tisch zu bringen. Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Innovationen Helena Langschadlová entschied sich, zurückzutreten. Dies teilte die Ministerin am Donnerstag in einem Pressebericht mit. Im Gespräch für die Tageszeitung Deník N begründete Langschadlová ihre Entscheidung damit, dass sie die Unterstützung ihrer Partei verloren habe. Einzelheiten wird sie gemeinsam mit der Vorsitzenden der Top 09 Markéta Pekarová Adamová und dem ersten Vizechef der Top 09 Vlastimil Válek am Nachmittag auf einer Pressekonferenz im Abgeordnetenhaus veröffentlichen. Premier Petr Fiala würdigte die Arbeit der Ministerin. Sie haben die Verflechtung der Forschungen mit der Praxis vorangetrieben, teilte Fiala mit. In der Koalitionsregierung wurde schon eine längere Zeit über den Rücktritt der Ministerin gesprochen. Die Medien spekulieren darüber, dass sie durch den Abgeordneten aus dem Kreis Hradec Králové und Vizevorsitzende Top 09 Matěj Ondřej Havel ersetzt werden könnte. Der Beitritt der Tschechischen Republik zur EU vor 20 Jahren hat zur Entwicklung der tschechischen Wirtschaft beigetragen. Der tschechische Export, der zu den wichtigsten Beiträgen zum tschechischen Bruttoinlandsprodukt gehört, wurde durch die Öffnung des europäischen Markts unterstützt. Nach dem EU-Beitritt erhöhten sich zudem die Investitionen in Tschechien. Beim BIP pro Kopf hat die Tschechische Republik jedoch noch nicht mit dem europäischen Durchschnitt gleichgezogen und erreicht rund 90% des Durchschnitts. Das sagte der Vorsitzende des tschechischen Statistikamtes Marek Rojíček am Donnerstag in den Medien. Aus der Sicht des Außenhandels ist die EU-Mitgliedschaft für Tschechien sehr bedeutend, da 80% der tschechischen Exporte in die Europäische Union gehen. Der EU-Beitritt beeinflusste zudem den tschechischen Arbeitsmarkt. In den 20 Jahren seit dem EU-Beitritt ist die Gesamtzahl der Arbeitnehmer in der tschechischen Wirtschaft um 13,5% gestiegen. Die erweiterte Führung der Christdemokraten hat auf ihrer Tagung am Mittwoch die Erklärung des ehemaligen Parteichefs Cyril Svoboda verurteilt. Laut dem Beschluss der Christdemokraten, der der Nachrichtenagentur ČTK vorliegt, weichen sie schon eine Zeit lang von der Orientierung der Partei ab und schaden ihr. Die Parteiführung forderte den Ex-Vorsitzenden auf derartige Erklärungen zu verzichten. Der Vizechef der Christdemokraten Petr Hladík erklärte vor der Tagung von Medien, er bestehe darauf, dass Svoboda die Partei verlassen müsse. Viktoria Plzeň hat das Finale des tschechischen Pokals erreicht. Im Halbfinale des Molka besiegte der westböhmische Fußballverein am Mittwoch die Fußballspiel aus Wien mit 3:0. Zwei Tore schoss Tomáš Chorý, ein Tor Lukáš Červ. Viktoria Plzeň erreichte das Pokalfinale wieder nach 3 Jahren. Derzeit liegen Westböhmen der tschechischen Fußballliga auf Rang 3. Im Pokalfinale trifft Viktoria Plzeň am 22. Mai auf Sparta Prag. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien wolkig, vereinzelt mit Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad Celsius.
Das waren die Nachrichten mit Martina Schneibergová und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Vor 20 Jahren gab es die erste EU-Osterweiterung. Unter anderem traten Polen und Tschechien der Europäischen Union bei. Obwohl das Jubiläum eigentlich erst am 1. Mai ist, wird schon an diesem Samstag groß gefeiert. Und zwar im Dreiländereck. Organisiert wird das Fest unter anderem von den Gemeinden Zittau, Bogatynia und Hradec nad Nisou. Ferdinand Hauser weiß mehr.
Es war eine ziemlich große Party. Am 1. Mai 2004 wurde am Dreiländerpunkt zwischen Zittau, Bogatynia und Hradec nad Nisou der EU-Beitritt Tschechiens und Polens gefeiert. Dabei war damals auch Vera Baumgartnerová.
Ich glaube, da war ganz Hradec vor Ort und vermutlich auch ganz Zittau und Bogatynia. Es war wirklich ein Riesenfest. Viele bedeutende Persönlichkeiten kamen. Natürlich war die Euphorie groß. Zur EU zu gehören, war etwas ganz Neues für uns.
Seit diesem Moment erinnern Menschen aus den drei Ländern in jedem Jahr an das gemeinsame Europa. Und 2024 soll das Fest nun besonders groß ausfallen. Schließlich sind 20 Jahre seit dem EU-Beitritt vergangen. Vera Baumgartnerová ist mittlerweile Direktorin der Kultureinrichtung Brána Trojzemí in Hradec nad Nisou. Sie organisiert das Event für die tschechische Seite mit.
Die Europawahl steht bevor. Die Aktion ist deshalb eine gute Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, dass unser gemeinsames Europa Sinn hat. Und zusammen zu feiern ist ja auch immer eine schöne Angelegenheit.
Veranstaltet wird das Europafest nicht nur vom Städteverbund der drei Grenzgemeinden, sondern auch von mehreren EU-Institutionen. Und das Besondere, die Feierlichkeiten am Dreiländerpunkt finden tatsächlich in allen drei Staaten statt, obwohl die Länder durch die Neiße voneinander getrennt sind.
Es werden für diesen Tag Pontonbrücken aufgebaut. Über sie kann man von einer Seite der Grenze auf die andere gelangen. Die Besucher können sich also in allen drei Ländern bewegen, in Deutschland, Polen und Tschechien.
Auf der deutschen Seite der Grenze sind am Samstag Diskussionsveranstaltungen geplant. Außerdem wird es hier eine Blaulichtmeile geben, bei der sich unter anderem Polizei und Zoll aus den drei Ländern präsentieren. Am polnischen Ufer der Neiße wiederum wird ein buntes Kinderprogramm veranstaltet. Und in Tschechien steht eine Bühne für die kulturellen Darbietungen. Wie wird sich Tschechien selbst auf dem Podium präsentieren?
Wir haben die Liberec Big O Band eingeladen, eine sehr beliebte Gruppe hier in der Region. Für Tschechien treten zudem die ABBA Stars auf, also eine Coverband. Dafür haben wir uns entschieden, da ABBA international sehr bekannt ist und so alle Besucher aus den drei Ländern auf ihre Kosten kommen.
Vertreten sein werden außerdem grenzüberschreitende Initiativen wie das Deutsch-Tschechische Jugendforum oder das Familienzentrum Tüpfelhausen, das ein tschechisch-deutsches Fußballturnier organisiert. Außerdem wird es die Gelegenheit geben, bei einem politischen Picknick sowohl mit Politikern aus der Region ins Gespräch zu kommen, als auch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Gefeiert wird am Samstag von 11 bis 23 Uhr. All jene, die bei der Veranstaltung nicht dabei sein können, müssen laut Vera Baumgartnerová aber nicht traurig sein, denn der Dreiländerpunkt sei immer einen Besuch wert. Das sei wirklich ein ikonischer, wunderschöner Ort. Am besten solle man ihn bei Sonnenuntergang besuchen, so die Kulturmanagerin im Interview für Radio Prag International.
Alle Informationen zum Europafest zum Nachlesen finden Sie online unter www.zittau.de/europafest. Vor einigen Wochen haben wir bereits über den relativ schlechten Zustand der tschechischen Wälder wegen der Borkenkäferplage berichtet. Nun haben Wissenschaftler sich ein genaues Bild verschafft. Sie haben untersucht, welche Baumarten hierzulande wie stark beschädigt sind. Und das auch abhängig von der Höhe, in der sie stehen. Till Janzer berichtet.
Wie entwickelt sich der Zustand der Bäume in den tschechischen Wäldern? Das ermitteln Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Forst- und Jagdwesen jedes Jahr. Nun haben sie den neuesten Waldzustandsbericht vorgestellt. Unter anderem wurde der Grad der Defoliation untersucht, also der Umfang des Blatt- oder Nadelverlustes. Die Experten nahmen dafür 28 unterschiedliche Baumarten in verschiedenen Höhenlagen in Augenschein, insgesamt 6.800 Bäume. Am weitesten verbreitet ist hierzulande die gemeine Fichte. Die Bäume dieses Holzes haben im Schnitt einen Nadelverlust von 30%, ohne dass sich dies in letzter Zeit sonderlich verändert hat. Vít Šrámek leitet das Forschungsinstitut und schildert weitere Erkenntnisse.
Die Eiche ist unser zweithäufigster Laubbaum. Bei ihr liegt der Blattverlust im Schnitt, ähnlich des Nadelverlustes bei der Fichte, bei 30%. Die gesundeste Art ist die Buche. Sie weist durchschnittlich 20% Blattverlust auf und das ohne größere Veränderungen im zeitlichen Vergleich.
Denn das Forschungsinstitut untersucht den Zustand des tschechischen Waldes bereits seit 1986 an festgelegten Beobachtungsflächen. Dort zeigt sich, dass die Lage der Kiefer am kritischsten ist. Vít Šrámek.
Sie ist unsere zweithäufigste Baumart und macht 16% des Waldbestandes hierzulande aus. Bei ihr ist der Nadelverlust seit dem Ende der 1990er Jahre immer weiter angewachsen.
Im vergangenen Jahr gab es etwas Erholung für die Wälder in Tschechien. Laut dem Waldschutzkoordinator am Institut, Miloš Knížek, zerstörte der Wind nicht so viele Bäume wie in den Jahren zuvor. Und die Borkenkäferkalamität geht seit 2020 zurück.
Seitdem verbessert sich der Zustand der Wälder wieder. Allerdings besteht kein Anlass für übertriebenen Optimismus, denn der Umfang des Kahlschlags liegt immer noch weit über dem, der bei früheren Kalamitäten vorgenommen wurde. Und das ist nicht nur ein Problem in Tschechien, sondern in ganz Mitteleuropa. In den Nachbarländern hat sich in den vergangenen beiden Jahren sogar die Baumernte erhöht. Das könnte für uns eine Warnung sein.
Die Gesundheit des Waldes hängt im Übrigen auch vom Alter des Bewuchses ab. Anfang des 20. Jahrhunderts waren nur rund 3% der Bäume auf tschechischem Boden über 100 Jahre alt. Heute sind es mehr als 20%. Laut dem Forschungsinstitut für Forst- und Jagdwesen sind indes alte Hölzer stärker gefährdet durch Schädlinge und Wetterextreme als junge.
Soweit Till Janzer und soweit das heutige Tagesecho. Sie hören die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. Im heutigen Teil unserer Serie auf den Spuren von Franz Kafka begeben wir uns einmal mehr nach Prag. Dabei verraten wir Ihnen, wo der Autor geschrieben, gewohnt und gearbeitet hat, aber auch, wo er seine Freizeit verbracht hat. Ferdinand Hauser ist am Mikrofon.
Auf den Spuren von Franz Kafka.
Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat, naja, Sie wissen schon, Krallen. Wohl kaum ein Zitat wird im Zusammenhang mit Franz Kafka und seiner Beziehung zu Prag so oft zitiert, wie der Ausschnitt aus einem Brief, den der Student an seinen Freund Oskar Pollak schrieb. An zwei Seiten, so Kafka, müsse man Prag anzünden, am Wiescherad und am Radschin, dann gäbe es womöglich ein Loskommen. Über 120 Jahre nach dem Verfassen dieses Schreibens sind in Prag zahlreiche Plätze, Galerien und Museen nach dem weltbekannten Schriftsteller benannt. Die Spuren des Autors finden sich aber auch an eher ungewöhnlichen Orten, etwa im Botanischen Garten im Stadtteil Troja oder in der Zivilschwimmanstalt am Ufer der Moldau unterhalb des Letnerparks. Im Jahr 1907, Kafka war da gerade 24 Jahre alt, trat der Schriftsteller seine erste Anstellung an. Der Arbeitsplatz befand sich in einem prächtigen Neobarockpalais an der Ecke des Wenzelsplatzes und der Heinrichsgasse. Sein Sitz hatte hier die Prager Niederlassung der italienischen Versicherung Assicurazioni Generali. Judita Matiaschowa ist Journalistin und Publizistin. Mit Franz Kafkas Prag kennt sie sich aus, hat sie doch ein Buch geschrieben, das sich mit den Reisen des Schriftstellers und auch mit seinen Lebensstationen in der tschechischen Hauptstadt befasst. Wie gelangte der junge Mann in die italienische Versicherungsanstalt?
Jeden z jeho strýců přes nejrůznější obchodní kontakty vlastně mu sjednal toho zaměstnance.
Die Anstellung hatte ihm einer seiner Onkel über verschiedene geschäftliche Kontakte vermittelt. Kafka sah das Ganze pragmatisch. Er war begeistert, dass die Firma ihren Sitz in Triest am Meer hatte. Und so entschied er, dass er nur strebsam genug sein und Italienisch lernen müsse, um in die Zentrale der Versicherung entsandt zu werden.
Doch daraus wurde bekanntermaßen nichts, denn Kafka blieb nur ein knappes Jahr in der Assicurazioni Generali. Die erlernten Italienischkenntnisse konnte er dennoch gebrauchen, denn schon bald, nachdem er den Posten bekommen hatte, startete er in einen Italienurlaub. Unter anderem besuchte er dort eine Luftfahrtschau, die ihn derart beeindruckte, dass er darüber seine erste und leider auch letzte Reportage schrieb, die in der Prager Tageszeitung Bohemia veröffentlicht wurde. Der ehemalige Sitz der italienischen Versicherungsanstalt sieht heute von außen etwa so aus, wie in jenen Zeiten, als Kafka hier ein- und ausging. Im Inneren wurde das Prager Palais aber mittlerweile umfassend umgebaut. Noch vor Beginn der Sanierungsarbeiten hatte der Fotograf Jan Jindra die Gelegenheit, das Haus zu besuchen und auch Kafkas ehemaliges Büro abzulichten. Matiaschowa berichtet.
Das Gebäude ist ziemlich groß. Es gibt dort viele Treppen und kleine versteckte Gänge. Jan Jindra konnte Kafkas Büro anhand von dessen Aufzeichnungen identifizieren. Das war eine der wenigen Möglichkeiten, einen authentischen Ort festzuhalten, an dem Kafka tätig war. Viele weitere, auch ganz grundlegende Orte sind mittlerweile nämlich verschwunden. In Prag ist die Lage zwar noch ganz gut, aber etwa im Zentrum von Paris, nur wenige Minuten vom Louvre entfernt, wurde vor einigen Jahren ein Hotel abgerissen, in dem Kafka einst untergebracht war. Heute steht dort ein modernes Einkaufszentrum.
Als Kafka seine erste Stelle antrat, lebte er mit seiner Familie im vierten Stock des Jugendstilhauses zum Schiff. Das Gebäude befand sich im jüdischen Viertel, nur wenige hundert Meter vom Altstädter Ring entfernt, am Ende der heutigen Parzhiska, die damals noch Niklasstraße hieß. Heute deutet nichts mehr auf das Haus hin. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde es nämlich während des Prager Aufstandes zerstört. An der Stelle des einstigen Hauses zum Schiff befindet sich heute das Hotel Intercontinental, das im Stil des Brutalismus errichtet wurde. 1912 schrieb Kafka in nur einer Nacht die Erzählung Das Urteil. Im selben Jahr entstand hier auch Die Verwandlung, Sie wissen schon.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Die Verwandlung ist laut Judita Matiaschowa eines der wenigen Werke Kafkas, dessen Handlung sich klar verorten lässt.
Kafka wollte nie verraten, wo sich seine Geschichten abspielten. In keiner seiner Erzählungen oder Romane finden sich, bis auf eine Ausnahme, konkrete Ortsangaben. Der Leser weiß nicht, ob sich die Handlung in Prag, Friedland oder Sichem abspielt oder ganz woanders. All das bleibt seiner Fantasie überlassen. Dem deutschen Kafka-Experten Rainer Stach zufolge war die Wohnung aber wirklich der Ort, an dem sich die Verwandlung abspielt. Im Buch findet sich auch eine genaue Schilderung des Domizils. Es handelte sich in jedem Fall um eine große, vielgliedrige Wohnung mit zahlreichen Zimmern und einem eigenen Raum für die Dienerin.
Kafka selbst blickte aus seinem Fenster auf die Moldau.
Von dort aus sah er auf die Zivilschwimmanstalt, die er schon von seiner Kindheit an besuchte. Er schwamm aber nicht nur gern, sondern hatte sogar ein eigenes Ruderboot, mit dem er gern auf der Moldau fuhr, wie Judita Matyášová erinnert.
Kafka war wirklich sehr sportlich. Viele denken ja heutzutage, er sei zeitlebens krank gewesen. Im Vergleich mit seinen Freunden, also etwa Max Brod oder Hugo Bergmann, stand er körperlich aber deutlich besser da. Er machte etwa ausgedehnte Spaziergänge, nicht nur in Prag, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus. Und er war ebenso anderweitig körperlich aktiv. Im Stadtteil Nusle widmete er sich bei einem Nebenjob dem Gärtnern. Zudem besuchte er das Pomologische Institut in Troja. Dass Kafka auch Gärtner war, wissen heute nur wenige. Es zeigt aber, wie breit seine Interessen gefächert waren.
Selbst wenn Franz Kafka heutzutage primär mit der Prager Altstadt verbunden wird, lassen sich seine Spuren genauso in anderen Vierteln der Moldau-Metropole finden. Außer in Nusle und Troja auch im Stadtteil Žižkov, konkreter in einer ehemaligen Asbestfabrik in der heutigen Straße Božívojová.
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg entschied sich Kafkas Familie, die Produktionsstätte aufzukaufen. Franz sollte stiller Gesellschafter werden. Das klang interessant für ihn, denn er hätte ein regelmäßiges Einkommen gehabt und intensiver Literatur schreiben können. Dann begann aber der Krieg und die Familienmitglieder, die die Anteile hatten, mussten einrücken. Kafka sollte nun die Aufsicht des Betriebs übernehmen und das passte ihm gar nicht.
Statt in der Fabrik zu arbeiten, heuerte Kafka in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt in der Straße na Požičí an. Dort habe er sich schnell den Respekt seiner Vorgesetzten eingehandelt und sei dort bis zum Ende seiner beruflichen Laufbahn geblieben, so Matyášová.
In der Arbeiterunfallversicherungsanstalt bekam Kafka eine interessante Gelegenheit. Er hätte dort jahrelang eine niedrigere Beamtenfunktion haben können, aber er war Perfektionist und begann sich für das Versicherungswesen zu interessieren. Auf der Karriereleiter stieg er daher sehr schnell nach oben. Wegen seiner Leistungen vertraute man ihm die wichtigsten Landesteile an. Das waren die Gegend um Liberec und Jablonec in Nordböhmen, wo vor allem das Textilgewerbe angesiedelt war.
Einer der wohl malerischsten Orte, der in Prag mit Franz Kafka verbunden ist, ist das Haus Nummer 22 im Goldenen Gässchen auf der Prager Burg. Franz' Schwester Otla mietete das Gebäude 1916 an und vermietete es von Zeit zu Zeit an ihren Bruder. Entgegen der landläufigen Ansicht sei Kafka aber nicht zum Schlafen und Wohnen hierher gekommen, sondern lediglich zum Arbeiten, betont Matyášová.
Otla hatte einen Mann kennengelernt, die beiden waren aber noch weit davon entfernt zu heiraten. Sich in der elterlichen Wohnung zu treffen, war selbstverständlich nicht möglich. Deshalb unterhielt sie dieses Haus, das sie Franz öfter zur Verfügung stellte. Für ihn war dieser Ort sehr wichtig, denn Kafka war lärmempfindlich, weshalb er zumeist in der Nacht schrieb. In das kleine Häuschen kam er deshalb sehr gern.
In einem Brief an Felice Bauer schrieb Kafka einmal über das Haus.
Heute entspricht es mir ganz und gar. In allem, der schöne Weg hinauf, die Stille dort, von einem Nachbar trennt mich nur eine sehr dünne Wand, aber der Nachbar ist still genug. Ich trage mir das Abendessen hinauf und bin dort meistens bis Mitternacht. Dann der Vorzug des Weges nach Hause. Ich muss mich entschließen, aufzuhören. Ich habe dann den Weg, der mir den Kopf kühlt. und das Leben dort. Es ist etwas Besonderes, sein Haus zu haben. Hinter der Welt die Tür nicht des Zimmers, nicht der Wohnung, sondern gleich des Hauses abzusperren. Aus der Wohnungstür geradezu in den Schnee der stillen Gasse zu treten.
Als stille Gasse kann man das goldene Gässchen heutzutage kaum noch bezeichnen. Eher zutreffend ist dieses Attribut im Jahre 2024 vielleicht noch für das Palais Schönborn auf der Kleinseite. Dort hat heute die Botschaft der USA ihren Sitz. Kafka bezog im Winter 1916 eine Wohnung in dem Anwesen in der Marktgasse nach seiner Rückkehr aus München. In einem Brief an Felice schwelgte Franz nach der Besichtigung von seinem künftigen Domizil.
Es war wie die Erfüllung eines Traumes. Ich ging hin. Zimmer hoch und schön, rot und gold, wie etwa in Versailles. 4 Fenster in einen ganz versunkenen stillen Hof, 1 Fenster in den Garten. Der Garten. Wenn man in den Torweg des Schlosses kommt, glaubt man kaum, was man sieht. Durch das Halbrund des von Karyatiden flankierten zweiten Tores sieht man von schön verteilten, gebrochenen, verzweigten, steinernen Treppen an den großen Garten eine weite Lehne langsam und breit hinaufsteigen bis zu einer Gloriette.
Kafkas Begeisterung währte jedoch nicht lang, denn er bekam zwar eine Wohnung in dem prächtigen Palast aus dem 17. Jahrhundert, es war jedoch eine andere, die deutlich kleiner war. Judita Matyášová sagt:
Diese Wohnung war ein ungemütlicher, großer Ort mit hohen Decken. 1917 litt Kafka dann erstmals unter gesundheitlichen Problemen. Von seiner Tuberkulose-Diagnose erfuhr er während seiner Zeit in dieser Wohnung.
Nur 8 Monate lebte Kafka im Palais Schönborn, von März bis Dezember 1917. Dann zog er zurück zu seinen Eltern in das Oppelthaus an der Ecke des Altstädter Rings und der Pariser Straße. Aber wo hat Kafka eigentlich seine Freizeit verbracht? Durch ein Buch von Hans Tischler weiß man, dass Kafka gern ins Kino ging, etwa ins Ponrepo, das damals in der Karlsgasse angesiedelt war, oder ins Kino Luzerna. Judita Matyášová sagt außerdem:
Was vielleicht gar nicht so bekannt ist, ist, dass Kafka überzeugter Vegetarier war. In seinen Reisetagebüchern erwähnt er häufig vegetarische Restaurants. Natürlich ging Kafka auch öfter ins Kaffeehaus. Das bekannteste ist wohl das Café Arco, unweit des heutigen Masaryk-Bahnhofs. Er besuchte aber auch das Café Luwa und weitere gastronomische Betriebe. Sich Kafka aber als einen Intellektuellen vorzustellen, der mit einem Kaffee und einem alkoholischen Getränk in einer Wirtschaft sitzt, würde in die Irre führen.
Stattdessen habe man Kafka viel öfter in den Prager Parks antreffen können, meint Matyášová. Als er für einige Zeit in der Straße Polska im Stadtteil Vinohrady lebte, die damals noch Neruda-Gasse hieß, ging er regelmäßig im Riga-Park spazieren. Einer seiner Lieblingsorte waren zudem die Hotek-Anlagen in der Nähe der Prager Burg. Von dort aus hat man auch heute noch einen tollen Blick über die Stadt an der Moldau. Über einen seiner Spaziergänge hier schrieb Franz Kafka in seinem Tagebuch:
In den Hotek-Anlagen gesessen, schönster Ort in Prag. Vögel sangen, das Schloss mit der Galerie, die alten Bäume mit vorjährigem Laub behängt, das Halbdunkel.
Damit verabschieden wir uns für heute. Am Mikrofon begleitet hat Sie diesmal Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks.